Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Wahrheit irgendwo hier drinnen, dem Podcast aus der Karl-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Mein Name ist Leon und ich bin hier heute mal wieder nicht alleine, denn an meiner Seite habe ich Deborah.
Ich bin auch da. Hallo.
Hallo. Heute nicht da ist Emma.
Ja, die liebe Emma ist leider fällt für ein paar Wochen aus und wir versuchen sie da ein bisschen zu vertreten. Ich hoffe, es gelingt uns heute. Wer weiß.
Genau.
Also ich versuche mich zu benehmen.
Wer benimmt sich sonst nicht?
Stimmt, eigentlich bin ich die Vernünftige von uns, aber naja.
Und dann kannst du heute mal ein bisschen unvernünftiger sein vielleicht.
Genau, oh, jetzt habe ich ein bisschen Raum für Störfaktoren. Wir werden sehen, Leon, wir werden sehen.
Gut, aber wir haben keine Angst vor dem, was kommt?
Naja, Angst, das ist ja so ein Thema. So ein bisschen Bammel war mir da ja schon vor, jetzt auf einmal nur zu zweit mit dir hier den Podcast zu machen.
Bammel, ist Bammel schon Angst?
Gute Frage.
Die Evolutionspsychologie und Biologie würden vielleicht sogar sagen, es ist eine Primäremotion, eine Basisemotion, biologisch verankert, auch eine Warnreaktion und Gefahrenbewältigungsstrategie.
Eigentlich mega wichtig, wenn man das jetzt mal so hört, ne? Also, dass wir Angst nicht dafür haben, weil wir irgendwie uns schlecht fühlen sollen oder uns im Alltag eingeschränkt fühlen oder wenn wir zum Beispiel Prüfungsangst haben, dass wir merken, oh Mann, das ist irgendwie total nervig, sondern eigentlich ist es total wichtig.
Genau, wir wissen eigentlich, die Professorin oder der Professor wollen es uns vielleicht hier gerade richtig schwer machen und daran könnten wir scheitern.
Naja, aber Angst hat ja vielleicht auch so eine Funktion, ne? Also wenn ich Angst vor einer Prüfung habe, merke ich dann auch, dass ich irgendwie dann doch vielleicht ein bisschen fokussierter bin, dann meine letzten Kraftreserven, die ich jetzt in der Prüfungsvorbereitung verbraucht habe, vielleicht doch nochmal raushole. Und also ich glaube, da wird schon deutlich, dass es so zwei Seiten hat, ne? Also dass die Angst als Emotion nicht nur belastend sein kann, wo wir im Laufe des Podcasts ja auch drauf kommen, ne? Wo es ja um, ne, wann wird die Angst eigentlich zur Erkrankung, sondern können wir auch immer erkennen, dass die Angst auch was Positives mit sich bringt, nämlich uns zu schützen.
Genau, und wir wahrscheinlich alle von sehr ängstlichen Vorfahren abstammen, denen die Angst erlaubt hat, zu überleben, weil sie eben etwas vorsichtiger waren als ihre übermütigen Mitbewerber im Survival of the Fittest.
Ich hätte im Dschungel damals auch Angst, alleine da durch die Gegend zu düsen und wäre vielleicht auch lieber bei der Gruppe geblieben zum Beispiel.
Genau, die falschen Bären hättest du nicht gegessen.
Na, wer weiß.
Wer weiß. Genau, das heißt, es gibt normale Angst und es gibt sowas, was man vielleicht pathologische Angst nennen könnte.
Krankhafte Angst, genau. Mhm. Oder die Angst, die dann zu einer Erkrankung, nämlich, oder die Definition von Erkrankung ist ja, dass es dann auch Leid bei dem Betroffenen beziehungsweise bei dem Umfeld des Betroffenen auslöst und genau, dann sprechen wir ja von einer Erkrankung, also ein übermäßiges Leid.
Also wo eigentlich die positiven Aspekte der Angst unterliegen, ja. Kann man das so sagen?
Ja, dass es dann vielleicht nicht mehr um diese Schutzfunktion geht, ne? Also die Angst soll uns schützen, sondern dass die Angst dann eigentlich fast schon so eine Bedrohung da ist. Mhm. Also wenn ich so bestimmte Krankheitsbilder gerade so im Kopf durchgehe, wo ich gleich auch nochmal drauf eingehen werde, kann man schon auch das, also ich würde das in meinen Worten schon so beschreiben, dass die Angst auch eigentlich eine Gefahr eigentlich am Ende ist. Ne? Die Gefahr, nicht mehr unter Leute zu gehen oder die Gefahr, bestimmte Nachteile im Leben auch zu haben.
Dann wird die Angst, die uns ursprünglich mal vor Gefahren schützen wollte, selbst zur Gefahr. Aber zuerst habe ich mal im Internet geguckt, was eigentlich so die Stigmata gegenüber Angststörungen sind. Und ich habe gar nicht so viel gefunden, muss ich sagen.
Okay.
Woran könnte das denn liegen?
Das ist spannend. Ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt, aber wenn ich jetzt so spontan drüber nachdenke, würde mir jetzt auch gerade gar nicht so viel einfallen, was so in unserer Gesellschaft über bestimmte Erkrankungen, also Angsterkrankungen gesagt wird. Also bei vielen anderen Themen, die wir bisher ja auch durchgenommen haben, ist mir selber auch immer ganz viel eingefallen. Ne? Und da hat mich auch in meinem privaten Umfeld habe ich, glaube ich, auch immer vieles mal so aufgeschnappt.
Und ich habe dann auch drüber nachgedacht, woran könnte das liegen? Dann kam mir die Idee vielleicht, weil sie uns allen so geläufig ist. Wir haben ja schon gesagt, alle Menschen haben Angst Und oft sind es vielleicht dann doch Zustände, sprechen wir mal von Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, die vielleicht eben nicht alle Menschen kennen. Ja? Mhm. Also wo vielleicht auch Symptome psychotischer Art sind, wo man sagt, okay, was ist das denn? Oder depressive Verstimmungen. Aber Angst, haben wir gehört, ist eine Basisemotion. Das heißt, wir alle kennen sie.
Also ich habe immer das Gefühl, so unsere eigene Vorstellungskraft ist ja begrenzt auf das, was ich kenne. Ja, und wenn wir Emotionen kennen oder gut kennen, ich glaube, jeder kennt auch die ein oder andere Emotion vielleicht besser als andere, weil wir die mehr erleben in unserem Leben. Und ich glaube, Angst ist etwas, was ja viele Menschen kennen und die anderen vielleicht etwas mehr. Die Basis ist vielleicht da, ne? Ja, interessanter Gedanke.
Die Basisemotion.
Die
Okay. Ich habe aber während meiner kurzen Recherche etwas gefunden, nämlich ein kurzer Abschnitt darüber, was die normale und krankhafte Angst unterscheidet. Und von der normalen Angst haben wir jetzt schon viel gesprochen. Aber die krankhafte Angst ist eben intensiver und häufig wird sie in unangemessenen Situationen und auch konsistent und überdauernd erlebt. Und es entwickelt sich daraus auch eine Erwartungsangst, das heißt eine Angst vor der Angst. Betroffene haben dann Angst, dass sie Angst haben könnten. Mhm. Das kann dann so eine Schleife sein, eigentlich so ein Teufelskreis.
Ja.
Und auch eben zu Befürchtungen führen, dass die Kontrolle abhanden geht. Daraus resultiert Rückzug und dann eben Leidensdruck, der sich immer weiter erhöht und damit die Lebensqualität vermindert.
Es gibt ja Situationen, wo wir alle ja kennen, dass man da vielleicht Angst hat. Also vor Prüfungen zum Beispiel. Ne? Und es ist dann ja gar nicht so einfach, dann zu sagen, okay, ab wann ist eigentlich die Angst oder vielleicht in ihrer Intensität nicht mehr angemessen? Ne? Also diese Bedrohung vielleicht doch überwertig interpretieren oder bewerten. Ne? So, bevor wir abschweifen,
ja.
Hast du noch was zu dem Thema Basisemotionen?
Habe ich, und zwar die Kirsche der Wahrheit. Wer bis zum Ende hier zuhört, kriegt noch die Auflösung mit. Und zwar, ob Angst wirklich eine Basisemotion ist, wie sehr viele behaupten. Und auch von Paul Ekman, das ist einer so der führenden Emotionsforscher, in seiner Theorie der universellen Grundemotion festgelegt hat. Und was eigentlich passieren würde, wenn man gar keine Angst hat. Also es gibt eine Frau, die keine Angst kennt. Und ihre Geschichte werden wir am Ende dieser Folge hören.
Ich bin gespannt. Ich
sehe schon, das interessiert dich jetzt auch, ne?
Bei mir blinken jetzt schon meine Augen vor Interesse, weil wenn wir uns auf die Podcasts vorbereiten, teilen wir das immer auf und der eine weiß dann gar nicht, was der andere so mitbringt. Und ja, Leon bringt meistens immer ganz spannende Geschichten mit und ja, ich bin gespannt. Aber ich würde sagen, dann starte ich doch mal ein bisschen mit der pathologischen Angst. Und bring mal so ein bisschen Informationen mit rein über die Angsterkrankung, die wir in dem internationalen Klassifikationssystem für psychische Erkrankungen überhaupt finden.
Mhm.
Angsterkrankung ist ein Störungsbild, was relativ komplex ist und auch viele Erkrankungen unter Angsterkrankungen fallen. Und da unterscheidet man erstmal zwischen den Phobien und sonstigen Angsterkrankungen. Unter Phobien kann ich jetzt ja mal schon mal so ein paar nennen. Vielleicht hast du ja auch schon ein paar gehört. Gehe ich mal davon aus. Also die soziale Phobie, Agoraphobie oder spezifische Phobien. Und hier besteht die Angst vor allem eigentlich so in allgemein eigentlich ungefährlichen Situationen von dem, was wir gerade eben schon besprochen haben. Ne? Oder dass Objekte eigentlich allgemein eher ungefährlich sind.
Also zum Beispiel, wenn wir in Norddeutschland einem Weberknecht über den Weg laufen und plötzlich richtig, also wirklich phobische Anfälle haben.
Genau, Angst davor zu sterben.
Ja.
Obwohl der
uns nichts tun würde
eigentlich.
Der uns
eigentlich gar nichts tun kann. Ne? Also im Größenverhältnis zum Beispiel nicht. Ne? Also wenn man das alleine sieht. Ja, das ist doch ein gutes Beispiel.
Der Weberknecht in Norddeutschland.
So, für alle, die nicht wissen, was das ist, können das ja nochmal nachgoogeln.
Also Norddeutschland ist eine Region.
In Europa.
In Europa, genau. Richtig.
Und die Betroffenen vermeiden diese phobischen Gegenstände oder Reize. wissen aber auch, dass die Angst völlig übertrieben ist. Also auch da, ne, auch ein, sozusagen der die eigene Bewertung nochmal ganz wichtig. Es ist nicht angemessen. Das ist wichtig, dass die Betroffenen sagen, okay, ich weiß, das ist nicht angemessen, aber ich habe trotzdem total Angst.
Also da ist ja eine Lücke zwischen dem, was ich eigentlich denke, dem, was ich fühle und dem, was mein Körper macht. Also ja. Beziehungsweise Gefühl und Körper gehen Hand in Hand und das Denken schwebt so ein bisschen drüber und sagt, was machst du da eigentlich? Warum genau. Fühlst du dich so? Wäre doch gar nicht nötig.
Und diese Situationen oder Objekte können außerhalb der Person liegen, also sind dann eher außerhalb. Ne? Also die haben nichts mit mir selber zu tun, sondern sind ja Orte, Tiere, Spritzen, ja. Und dann die anderen Angststörungen sind zum Beispiel Panikstörungen, generalisierte Angststörungen. Und hier tritt die Angst im Vergleich zu den Phobien ganz unvorhersehbar auf und ganz unabhängig von der aktuellen Situation. Und das ist so einmal so eine grobe Einordnung.
Also keinen konkreten Auslöser, kein Objekt im Außen.
Genau, das, was jetzt nicht so spezifisch ist wie jetzt bei den Phobien. Da kann man das ja ganz klar ausmachen. Also die Personen sind nicht generell ängstlich oder haben nicht Angst in allen Situationen im Alltag, sondern zum Beispiel nur in Höhen.
Ja.
Ne? Oder im Spinnenkäfig zum Beispiel.
Ich glaube, es gibt auf Wikipedia auch eine sehr, sehr lange Liste von verschiedenen Phobien.
Ich dachte auch erst, ich bringe die mit, aber ich dachte, das ist wirklich unendlich lang und wahrscheinlich kommt da immer mal wieder Neues dazu, aber total spannend, was es da manchmal gibt. Kannst ja vielleicht noch mal eins nennen und kann ja mal raten, was das ist.
Ja.
Ein ganz schwieriges.
Autophobie.
Das ist wahrscheinlich ja nicht das Auto, sondern irgendwie so eine Unabhängigkeit oder so.
Genau, ja. Aber es war natürlich so eine Fangfrage, aber die Angst vor sich selbst. Ich dachte, am Ende sagst du natürlich Angst vor Autos. Aber
nee.
Ist es nicht.
Die Angst vor sich selbst.
Ja, aber das, also wie gesagt, da sind einfach sehr, sehr viele.
Wikipedia. Ich mach mal weiter. Also die Panikstörung kennzeichnen wiederholte Panikattacken aus heiterem Himmel. Und auch nicht auf spezifische Situationen, also gedanklich oder auch real bezogen. Wir finden hier körperliche Angstsymptome. Da komme ich nachher nochmal drauf, aber ich nenne ja mal so ein paar. Oder hast du gerade so, wenn du da Angstsymptome hörst, körperlich, was fällt dir da so ein? Wenn du selber vielleicht Angst hast, wie merkst du das körperlich?
Ganz klar an der Atmung, am Herzschlag, an der Transpiration. Also fange ich an zu schwitzen. Mhm. Auch an den Augen vielleicht, Pupillen.
Weiten sich so.
Genau. Zittern.
Genau, so zittrige Hände, schwitzige Hände auch häufig. Ne?
Ja.
So eine Unruhe vielleicht auch, dass man dann eher so ein bisschen unruhig ist. Genau. Und die finden wir zum Beispiel bei der Panikstörung auch. Und jetzt kommen wir zum Punkt, den du eben schon angesprochen hattest, nämlich eine Erwartungsangst hinsichtlich zukünftiger Panikattacken. Also die Betroffenen sind emotional massiv belastet durch die Sorge, an einer erneuten Panikattacke zu leiden.
Mhm.
Also da kommt noch was, ne? Und das ist etwas, was in dem Hier und Jetzt für die Betroffenen häufig zu massiven Einschränkungen auch führt. Dann gibt es die Agoraphobie. Die gibt es einmal mit oder ohne der Panikstörung. Da haben die Betroffenen Furcht davor, in großen Menschenmengen zu sein oder vermeiden Menschenmengen. Ebenfalls sind das so öffentliche Plätze oder Verkehrsmittel, also mit dem Bus zu fahren zum Beispiel oder mit dem Zug zu fahren oder auch ganz weit entfernt von zu Hause zu sein. Und hier ist die emotionale Belastung bei den Betroffenen häufig durch die Konsequenzen dieses Vermeidungsverhaltens, also nicht mit dem Bus irgendwo hinfahren zu können oder nicht in den Urlaub fahren zu können oder nicht auf ein Konzert gehen zu können. Und die Betroffenen wissen auch über das eigene Verhalten, also dass es eigentlich auch nicht angemessen ist, ne? Und dass es auch denen schadet, dass sie da nicht hingehen zum Beispiel. Also das ist ein großer Leidensdruck hier bei der Agoraphobie.
Was ja den Leidensdruck vielleicht noch vergrößert, weil man
weiß,
man möchte das nicht und kann aber nicht anders, als sich so zu fühlen in dem Moment.
Dann mache ich mal weiter mit der sozialen Phobie. Und ich glaube, das ist wieder so ein Erkrankungsbild, wo viele, viele Menschen etwas mit anfangen können. Und zwar haben die Betroffenen Angst davor, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen, sich vielleicht peinlich zu verhalten oder sich zu blamieren oder in irgendeiner Form negatives Feedback oder eine negative Reaktion des Umfelds zu bekommen. Das führt dazu, dass die Menschen die Situation vermeiden und zeigen, wenn sie diese Situation nicht vermeiden können, weil das kennen wir selber, manche Sachen, da muss man einfach irgendwie durch, ne? Wenn ich irgendwo anrufen möchte oder alleine zum Beispiel sowas wie im Restaurant essen oder ich bin auf einem Date und esse dann vor jemandem, der mir dabei zugucken könnte und ich könnte irgendwie kleckern oder so, das kann ich ja vielleicht nicht immer vermeiden. Und dann entstehen starke Angstsymptome, also auch da wieder irgendwie zum Beispiel erröten oder zittern. Aber auch die Angst, und das ist so ein ganz wichtiger Punkt bei dieser Erkrankung, die Angst, dass man, also dass das Gegenüber einem diese Angst auch ansehen könnte und dann vielleicht denkt, boah, ist das denn für eine, ne? Die ist ja voll peinlich oder die ist ja richtig komisch. Und das verstärkt dann quasi nochmal die Angstsymptomatik. Ja, dann haben wir noch zwei Erkrankungen, die ich mitgebracht habe, nämlich die generalisierte Angststörung. Hier muss bei den Betroffenen mindestens seit 6 Monaten eine Angst vorherrschen oder eine Anspannung oder eine Sorge oder eine Befürchtung vorherrschen, die sich auf alltägliche Ereignisse bezieht. Also das kann sowas sein wie, ne, irgendwie eine Erkrankung oder ein Unfall oder Katastrophen. So das etwas, was für uns so im Alltag passieren könnte. Und im Endeffekt bezieht sich so die Sorge auf die eigene Sicherheit oder auch auf die Sicherheit zum Beispiel von Freunden oder Familienmitgliedern. Also die Sorge, Mensch, dem könnte was passieren oder mir könnte irgendwas Schlimmes passieren. Und da treten häufig so Angstsymptome wie auch so ein Kloßgefühl im Hals oder so eine Nervosität oder Ruhelosigkeit oder auch so eine niedrigschwellige Anspannung häufig auf. Und am Ende kann man sagen, es ist eigentlich eine eher übertriebene Reaktion auf kleine, ja, so kleine Überraschungen. Also, also Dinge, die vielleicht schon passieren, aber die Reaktion darauf ist, steht nicht im Verhältnis, ne? Und man kann auch eine hohe Schreckhaftigkeit zum Beispiel auch eher feststellen bei den Betroffenen. Muss nicht sein, aber das kann man da vermehrt beobachten. Und zum Schluss kommen wir zu Hypochondrie oder auch Krankheitsangst. Weißt du, was damit gemeint sein könnte?
Also, wenn man sich Krankheiten einbildet oder schon danach sucht, aber es gibt keine körperlichen Erkrankungen oder organisch bedingten Erkrankungen, das wiederum wird aber dann, und das ist so ein bisschen die Absurdität, zur Erkrankung, und zwar zur Krankheitsangst.
Also es gibt keine organischen Ursachen, also genau, somatischen Ursachen für das, was ich gerade fühle.
Genau, aber ich habe die Furcht oder bin auch vielleicht in einem Zustand ständiger Selbstaufmerksamkeit wieder, wo ich denke, okay, jedes potenzielle Unwohlsein könnte ein Symptom einer viel schlimmeren Erkrankung sein.
Genau, also auch die, ne, da kommt jetzt die Bewertung wieder mit ins Spiel. Also bei den Betroffenen kann man erstmal feststellen, dass diese Angst davor seit mindestens 6 Monaten bestehen muss. Also das ist jetzt nicht mal, wenn ich da einmal kurz den Gedanken habe, sondern auch über ein halbes Jahr oder länger als ein halbes Jahr. Und die Betroffenen haben Angst, unter einer schweren, existenziell bedrohlichen körperlichen Erkrankung zu leiden. Hier in dem Beispiel, was ich gelesen habe, da waren zum Beispiel von Krebserkrankungen, zum Beispiel die Rede oder AIDS, also zum Teil auch so Sachen, wo vielleicht auch so ein gesellschaftlicher Aspekt damit bei ist, ne? Was hat man schon mal gehört, was ist in unserer Bewertung so für eine richtig bedrohliche Erkrankung, ne? Ich glaube, da gibt es sicherlich vielleicht auch kulturelle Unterschiede, könnte ich mir vorstellen, habe ich mich jetzt nicht weiter mit auseinandergesetzt, aber ich fand jetzt so diese Beispiele, die jetzt hier genannt worden sind, nochmal ganz, also ganz speziell, weil es gibt ja ganz viele lebensbedrohliche Erkrankungen, ne? Und dass es so doch typische Erkrankungen gibt, die bei den Betroffenen. Und es wird auch genannt, dass die Symptome bzw. Beschwerden also zeitweise auf eine bestimmte Organgruppe beschränkt ist. Also das ist nicht unbedingt nur, also irgendwie ne, mal irgendwie der Magen-Darm-Bereich oder die Muskulatur oder sowas, sondern dass es eigentlich häufig so sich auf einen Bereich bezieht. Was man noch benennen sollte, ist, dass bei den Betroffenen häufig so eine Art Body-Checking, also so ein Gucken, okay, ich fühle zum Beispiel ständig den Puls oder messe meinen Blutdruck oder taste irgendwas anderes ab. Schonverhalten ist sehr typisch oder eine exzessive Literaturrecherche, Ärzte-Hopping, das finde ich jetzt so ein bisschen von der Definition ein bisschen komisch, aber ja, kann man sich, glaube ich, was ja darunter vorstellen. Also die Betroffenen sind sehr viel beim Arzt, lassen nochmal Dinge abklären, aber weigern sich dann auch hartnäckig der Feststellung des Arztes dann auch Glaube zu schenken, ne? Und dass also kein ausreichender körperlicher Befund am Ende vorliegt, ne? Oder was es auch gibt, ist, dass die Betroffenen Arztbesuche oder Themen, die bestimmte Krankheiten also oder irgendwie so zum Beispiel Medien oder irgendwelche Zeitschriften oder Bücher, die sich mit Krankheiten auseinandersetzen, komplett vermeiden. Also die Beschäftigung mit dem Thema völlig vermeiden. Das gibt es tatsächlich auch. Das war mir tatsächlich neu.
Und das zählt auch zur Hypochondrie.
Genau.
Und was mir jetzt auch noch so bekannt ist, so ein bisschen aus praktischen Fällen, ist, dass der technologische Fortschritt auch dazu führt, dass man dieses Bodychecking immer weiter betreiben kann. Also wenn man zum Beispiel eine Apple Watch hat oder sowas, ja, kann man die ganze Zeit gucken, wie ist eigentlich wie sinusförmig ist mein Herzschlag und so weiter. Also man kann da immer tiefer reingehen und sich selbst schon überwachen. Es gibt ja Möglichkeiten, ja, sich relativ auch online ziemlich genau zu vermessen selbst schon, was das Ganze natürlich nochmal steigert als vielleicht in früheren Zeiten.
Ja, ich glaube, da ist die technische Weiterentwicklung Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Und wenn ich mit Patienten zusammenarbeite und diese Smartwatches sehe und dann so, ja, dann gestern Nacht habe ich so und so geschlafen und meine Uhr hat mir gesagt, das war gut oder schlecht oder wie auch immer, muss ich auch immer sagen, oh, ich weiß noch nicht genau, wie ich das bewerte. Und sicherlich ist das in manchen Fällen sehr hilfreich, aber bei Betroffenen, die zum Beispiel eine Krankheitsangst haben, ja, ist das sicherlich nicht hilfreich.
Ja.
Weil sie immer wieder damit konfrontiert werden.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es einfach etwas ist, was viele kennen, die normale Angst, aber auch die pathologische Angst ist sehr weit verbreitet. Also die Lebenszeitprävalenz, die Prozentzahl in der Gesamtbevölkerung, die im Laufe ihres Lebens einmal eine Angststörung entwickeln, liegt bei sage und schreibe 15%.
Und wenn wir das mal vergleichen, also mit den bisherigen Erkrankungsbildern, die wir so in den letzten Folgen gemacht haben, da lag ja so der Wert immer so bei 1%, schon mal 2%. Und da ist 15% echt ganz schön viel.
Das,
ne,
ist eine von 6 Personen ungefähr. Mhm. Und das bedeutet, viele von uns kennen nicht, ja.
Ja, naja, kennen das, ja, viele von uns sind betroffen, genau. Ja.
Es ist die weit verbreiteste psychische Erkrankung.
Frauen sind insgesamt häufiger betroffen von einer Angsterkrankung. Es gibt aber eine Ausnahme, wenn du raten würdest.
Wenn ich raten würde, würde ich, glaube ich, sagen, dass es die generalisierte Angststörung ist.
Okay, wie kommst du da drauf?
So generell.
Ja,
weißt du, es klingt so
generell.
Es klingt
ja
so generell.
Könnte man meinen, ja, finde ich auch nachvollziehbar. Es ist die soziale Phobie. Da sind Männer und Frauen gleichermaßen betroffen.
Interessant. Und da muss man natürlich wieder sagen, wir sprechen von Diagnosen. Daher auch die Frage, ob das vielleicht auch daran liegt, dass Frauen anders mit Angst umgehen, anderen Zugang zu Kommunikation, Hilfe suchen, Emotionen haben. Also auch diese Theorien gibt es, dass es eventuell vielleicht auch anders verteilt ist. Aber das, was im diagnostischen Prozess auftritt, ist eben diese Geschlechterverteilung.
Genau. Ja, und wann beginnen Symptome aufzutreten? Da habe ich in der Literatur so eine Range gefunden, also dass bei vielen Betroffenen die Erkrankung zwischen dem 15. und dem 35. Lebensjahr auftritt.
Also junge Erwachsene vor allem so. Was sagt eigentlich Sigmund Freud zur Angst?
Der Sigi.
Sigi sieht das so. Für ihn gehören sie auch zu den Basisaffekten, genetisch verankert, und sie sichern das Überleben. Und bei äußeren und inneren Gefahren ist das Ganze eben eine Schutzmaßnahme. Und man kann sich das eigentlich vorstellen wie Schmerz, der einen in einen Alarmzustand versetzt. Die Angst gilt so in der klassischen Psychoanalyse als zentrales Problem bei der Entstehung psychischer Störungen. Und Freud hat da vor ziemlich genau 100 Jahren einen Aufsatz geschrieben, wo er genau das Ganze beschreibt. Bei Angriff oder Flucht entsteht Angst. Und es gibt eben so etwas wie eine realistische Angst. Und das ist eine angemessene Reaktion auf äußere Bedrohungen, also ziemlich genau das, was wir schon gehört haben. Und dann gibt es die neurotische Angst. Und da ist eben ein Missverhältnis eigentlich zwischen äußerer Bedrohung und innerer Reaktion. Und das deutet Freud wiederum als Ausdruck eines unbewussten Konflikts, bei dem dann äußere Objekte symbolisch werden für das, was eigentlich im Innern eine Bedrohung darstellt. Also das können zum Beispiel triebhafte Impulse sein, die mit, also triebhaft im Sinne von, ich habe gewisse Wünsche oder Bedürfnisse, ein Begehren, das aber nicht in Einklang zu bringen ist mit den Gewissensnormen.
Okay, also dass ich vielleicht irgendwie merke, ich habe irgendwie einen Impuls, etwas zu tun, wo ich sage, oh, ich will das, aber das ist eigentlich nicht richtig, dass
das sollte
ich das
man,
mache.
Genau, also das, es gibt dieses Drei-Instanzen-Modell, sehr berühmt, Ich, Es und Über-Ich. Mhm. Und das Es, das sind so die Triebe, und das Über-Ich ist die Moral und das Gewissen, und dazwischen verhandelt das Ich und möchte eigentlich beides so in Einklang bringen.
Für Harmonie sorgen und.
Genau. Und über Abwehrmechanismen, wie zum Beispiel die Verschiebung, kann dieser innere Konflikt dann einfach als äußere Gefahr wahrgenommen werden. Und ja, das Ich wird dann aber eigentlich überflutet von diesem ganzen, ja, von diesen ganzen Reibungen da zwischen den verschiedenen ja, Bereichen.
Ja, wird da so eingequetscht.
Genau, so kann man sich das irgendwie vorstellen. Da geht es dann ganz schön zur Sache innerpsychisch. Also das innere Gleichgewicht wird bedroht und die Abwehrmechanismen versuchen, diese Bedrohung eigentlich vom Bewusstsein fernzuhalten. Und wenn das klappt, dann bleiben die Neurosen aus und sonst entstehen Symptome. Das ist eine Art Kompromissbildung.
Und was wären jetzt zum Beispiel Abwehrmechanismen, also diesen Stress oder diesen Konflikt von dem Ich fernzuhalten?
Eben eine Verschiebung. Also ich habe da eigentlich einen unbewussten Konflikt in mir. Ich möchte was, aber dann stattdessen empfinde ich Angst gegenüber etwas, was im Außen ist.
Ah, okay. Also das heißt, die Angst ist ein Abwehrmechanismus von diesem innerlichen Konflikt. Also der lenkt da quasi von ab.
Die Angst ist ein Signal, eine Signalangst für etwas. Der Abwehrmechanismus wäre dann die Verschiebung. Da gibt es ganz viele, die hat vor allem seine Tochter Anna Freud benannt, wie ich eigentlich versuche, mein innerseelisches Gleichgewicht zu stabilisieren. Und wir alle nutzen Abwehrmechanismen. Das ist erstmal eine sehr gute psychische Funktion.
Okay, das hat erstmal nichts mit Pathologie zu tun, sondern das ist gut, dass wir das haben, Abwehrmechanismen.
Genau, und wenn die Abwehr quasi fällt, dann kann es zur Symptombildung kommen, auch als Kompromissbildung. Auch die Symptome helfen erstmal zu stabilisieren.
Okay.
Genau, also Angst entsteht also durch unbewusste intrapsychische Konflikte. Und dann gibt es gewisse Situationen, die das Ganze aktivieren. Und die Bewältigung dieser Konflikte führt oft zu Symptombildung, was sich zum Beispiel dann in der Manifestation von Abwehrmechanismen und abgewehrten Inhalten äußert. Also ich wehre das Ganze ab, ich verschiebe es. Und wenn diese Symptombildung aber nicht ausreicht, um den Konflikt zu kontrollieren, tritt manifeste Angst auf. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dieser Abwehrprozess misslungen ist. Und in sehr schweren Fällen zum Beispiel kann das dann zu Panikattacken führen. Genau, und dann gibt es eben, das ist jetzt mal das ältere psychoanalytische Modell und die Psychoanalyse hat ja sehr viele Strömungen in den letzten 100 Jahren noch mitgenommen. Und da gibt es auch das sogenannte Strukturmodell und hier ist Angst gesehen als eine Folge struktureller Störungen. Strukturell bedeutet Persönlichkeitsstruktur betreffend, speziell einer Ich-Schwäche. Also die Realitätsprüfung, die Gefühlssteuerung, so das Selbstgefühl sind vielleicht betroffen. Und diese Schwäche entsteht oft schon in der früheren Kindheit durch Entwicklungshemmnisse wie Vernachlässigung. Und um diese mangelnde Steuerungsfähigkeit zu kompensieren, nutzen Betroffene dann häufig andere Menschen oder auch Objekte als steuernde Instanzen. Also was ich im Innen nicht steuern kann, da halte ich mich so ein bisschen ans Außen.
Also auch da die ganz deutlicher diese Funktionalität von der Angst, ne, nochmal deutlich. Also ich glaube, das ist etwas, was wir ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder rausarbeiten konnten zum Schluss. Und das finde ich persönlich auch immer wieder faszinierend, dass psychische Erkrankungen bzw. bestimmte Symptome, die auf den ersten Blick vielleicht auch nicht nachvollziehbar sind oder wo man sagt, Mensch, ne, wie kann das so sein, wie kann das auch so hartnäckig vorliegen, dass wir immer wieder zu dieser, ja, was ist eigentlich die Funktion auch von Symptomen zurückgelangen, ne?
Absolut. Und da ist die Psychoanalyse oder auch die Tiefenpsychologie mittlerweile, vor allem mit einem sehr bekannten Vertreter, Menzos, auch immer bei der Funktion der Dysfunktion, um hier wieder mal unserem integrativen Anspruch gerecht zu werden.
Funktion der Dysfunktion finde ich aber auch schön, ja.
Und je nach Reifegrad der Ich-Struktur zeigen sich dann verschiedene Angststörungen. Bei sogenanntem höherem Reifegrad treten spezifische Phobien auf. Bei mittlerem Reifegrad Panikstörungen und Agoraphobien und auf niedrigstem Strukturniveau manifestieren sich diffuse oder psychotische Ängste. Also eher chronische Panikstörungen oder die generalisierte Angststörung. Und diese Ängste sind dann eher frei flottierend und können sich auch nicht mindern lassen durch Vermeidung zum Beispiel. Also da gibt es so diese Theorie eines Strukturniveaus, eines Persönlichkeitsstrukturniveaus. Und je nachdem sind es eben verschiedene Reifegrade, inwiefern man Ängste abwehren kann und damit umgehen kann.
Okay, und je höher das Strukturniveau ist, desto besser. Also desto funktionaler wir mit zum Beispiel solchen Konflikten umgehen können oder desto mehr.
Ich würde gar nicht sagen besser.
Okay.
Sondern es ist einfach entwicklungsbedingt, gibt es da es gibt einen relativ komplexen, tiefenpsychologischen, diagnostischen Prozess, wo das auch ermittelt wird, wenn man in der Therapie ist. Mhm. Und da wird einfach genau geguckt, in welchen Funktionsbereichen vielleicht doch Defizite liegen und daran gearbeitet. Und gleichzeitig muss man sagen, dass es nicht ganz haltbar ist, sondern dass diese Angststörungen schon auf allen Strukturniveaus vorkommen. Mhm. Aber das eben häufiger zu beobachten ist. Und das liegt auch so ein bisschen an der Funktion, die diese Ängste eventuell erfüllen.
Okay.
Also wenn man da von einer generalisierten Angststörung spricht, dann liegt dahinter oft eher, zumindest vermuten das Tiefenpsychologinnen, Ängste von Verlust oder also von anderen, aber auch sich selbst. Also die dann wirklich ganz allumfassend sind und wo man sich eher Schutzfiguren sucht. Und auch die Panikattacke, die entstehen kann als Schutzreflex vor Trennungsangst. Und in mittleren Strukturebenen zeigen sich eben eher Panikstörungen und Agoraphobien. Und da geht es eher um verdrängte Konflikte, die dann zum Beispiel in der Therapie sichtbar gemacht werden können. Und bei hoher Strukturreife, das sind dann eben die konkreten, die spezifischen Phobien, da wird die Angst durch äußere Objekte ausgelöst und kann aber sehr gut kontrolliert werden. Und Betroffene verfügen aber eigentlich über sehr gut verinnerlichte Vorstellungen von sich selbst und anderen und kommen ganz gut zurecht mit ihren Abwehrmechanismen, um diese Ängste zu bewältigen. Aber, wie wir schon gehört haben, diese Objekte symbolisieren oft abgewehrte Wünsche und Impulse, die mit Fantasien etc. verknüpft sind.
Okay.
Ja. Bisschen abgefahren, ne?
Ich finde das total spannend, ja. Weil wir häufig ja, wenn wir uns aus verschiedenen Perspektiven einer Thematik annähern, habe ich häufig eher so dieses, das habe ich schon gehört oder das kenne ich schon wieder oder ich erkenne Überschneidung. Und ja, in Teilen kann ich viele Sachen auch nachvollziehen, auch zu dem Bereich, wo ich jetzt gleich zu komme, wo ich sage, ja, okay, da habe ich mich so mit auseinandergesetzt. Aber ich finde, das ist nochmal was, ich fand, heute haben wir nochmal so ein paar Sachen, wo ich denke, habe ich noch nie gehört. Also oder so, wo ich sage, das ist ja total spannend. Und irgendwie interessant, wie wir immer wieder so neue Puzzleteile finden, die auch so das Thema psychische Erkrankungen auch immer wieder neu beleuchten und das ist gar nicht so, okay, wir rattern, also ein Erkrankungsbild kann man quasi eins zu eins mit allem übertragen, sondern wieder auch nochmal ein ganz anderer Bereich. Und dennoch, ich glaube, wenn wir uns damit länger auseinandersetzen, erkennen wir viel Überschneidung aus den verschiedenen Schulen, ne? Aber ja.
Das stimmt, da, klar, da wiederholen sich Sachen, aber es ist dann doch immer wieder je nach Erkrankung, nach, ja. Gibt es da andere Erklärungsmodelle. Und was natürlich der Tiefenpsychologie immer eigen ist, ist so dieser Anspruch zu verstehen. Also warum der Weberknecht?
So.
Was bedeutet der, was bedeutet der Weberknecht für Sie? Das ist natürlich, aber ja.
Naja, die Verhaltenstherapeuten oder die Sicht der Verhaltenstherapeuten bei der Thematik Angsterkrankung, ja, finde ich, ist sehr angelehnt auch an einer biologischen Sichtweise. Und da Emma heute ja nicht dabei sein kann, habe ich gedacht, naja, versuche ich zumindest mal so ein ganz bisschen ihren Teil damit einzubeziehen. Aber ich glaube, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil ich habe so die drei Ebenen der Angst mal mitgebracht, um ja dieses Erkrankungsbild versuchen auch zu beleuchten. Also innerhalb von unseren verschiedenen Ebenen und Sichtweisen habe ich jetzt nochmal drei weitere Ebenen mitgebracht und würde mit der körperlich-physiologischen Ebene der Angst einmal starten. Und zwar sind es am Ende Stresshormone, also wie Adrenalin oder Cortisol, die Menschen vermehrt ausschütten, wenn sie in Gefahr sind. Und das ist eine evolutionär angelegte Überlebensreaktion. Wir haben es ja eben schon auch angesprochen, ne? Also der Körper hat eine quasi wie so eine Programmierung, dass er Hormone ausschüttet als eine Art Warnsignal, die den Körper dann für eine maximale Leistungsbereitschaft, also im Sinne einer Kampfreaktion oder einer Fluchtreaktion, rüstet. Und das ist so eine ganz primäre Funktion. Und wie funktioniert das? Also das Stresshormone ausschütten, das funktioniert oder das erfolgt durch das ganz autonom, also selbstständig gesteuerte vegetative Nervensystem. Und dieses Nervensystem ist quasi gekennzeichnet durch zwei Gegenspieler, die miteinander interagieren. Einmal das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Und das sympathische Nervensystem, auch Sympathikus genannt, regt den Körper an und bringt ihn zur Hochleistung. Also das ist bei uns allen Menschen so, ne? Also das hat so was ganz Aktivierendes, Leistungsförderndes oder Steigerndes. Und der Parasympathikus ist total wichtig, weil der holt uns dann eigentlich wieder runter. Also der bringt den Körper zur Ruhe und zur Entspannung und der setzt mit Sicherheit nach jeder sympathischen, also dieser aktivierenden Reaktion ein, um halt für Erholung zu sorgen.
Der Parasympathikus ist mir sehr sympathisch.
Ja, genau.
Oh,
ja, ja.
Richtiger Dad-Joke.
Ja, genau. Warum das wichtig ist, auch in der Behandlung, also diesen Ablauf zu verstehen, also der Sympathikus aktiviert, der Parasympathikus setzt ein und kommt wieder zur Ruhe, ist wichtig, weil viele Angstpatienten einen Irrtum haben oder so ein Misskonzept haben. Und zwar haben sie die Angst, in diesem Erregungszustand, also der durch die Stresshormone erzeugt wird, quasi in Ohnmacht zu fallen. Also irgendwie, ne, das wird irgendwie steigt ins Unermessliche und ich halte das irgendwann nicht mehr aus. Und das kann nicht passieren, weil ja der Parasympathikus irgendwann einsetzt. Der folgt, wir wissen, der folgt auf eine sympathische Reaktion. Und was wir jetzt sehen und warum wir zum Beispiel, oder was bei Angsterkrankungen jetzt nochmal die Besonderheit ist, dass wir in diesen Situationen oder in Bezug auf innere oder äußere Stimuli, mobilisieren dann die Betroffenen ja diese körperliche Energie durch den Sympathikus ja eigentlich irgendwie umsonst. Also wir haben ja gesagt, naja, die Gefahr ist ja in dem Fall nicht angemessen. Aber dennoch durch die eigene Bewertung von dieser Situation mobilisiert der Körper Energie, schüttet Stresshormone aus, die dann aber ja nicht in dem klassischen Sinne, wie er evolutionär ja angelegt ist, körperlich auch diese Energie abagiert. Also wir gehen ja nicht in den Kampf oder in die Fluchtreaktion. Und das führt dann langfristig dazu, dass der Körper körperlich, aber auch psychisch total erschöpft ist. Mhm. Langfristig gesehen. Weil diese überschüssige Energie gar nicht so quasi gar nicht verarbeitet wird.
Was passiert dann mit diesem Übermaß an Energie?
Naja, das führt zum Beispiel zu dieser Nervosität oder Unruhe oder unsere Sorgen, okay. Ne? Also auch auf der kognitiven Ebene könnte man auch sagen, ne? Also das Grübeln steigt noch mehr, ne? Die Auseinandersetzung damit. Also das ist im Endeffekt, werden alle Körperfunktionen ja aktiviert. Auch die Körperreaktion. Mhm. Genau, und jetzt habe ich schon, also das ist so diese körperliche Ebene. Und dann ist es wichtig, sich auch nochmal zum Beispiel die motorische oder Verhaltensebene anzuschauen bei Angst. Und zwar nimmt bei Angsterleben die Muskelspannung zu. Das führt dazu, dass ein verstärkter Bewegungsdrang da ist oder Zittern. Oder auch ein Erstarren in der Anspannung bis hin zur Bewegungslosigkeit. Fand ich auch nochmal interessant. Ne? Also das ist auch da wieder in so eine Fight, Flight oder Freeze-Situation auch kommen kann. Ne? Genau. Und da ist es wichtig, auch ganz, ganz viel Psychoedukation mit den Betroffenen zu machen. Also was passiert denn eigentlich in meinem Körper? Ne? Habe ich noch so mitgebracht, dass eigentlich nur bei ca. 30%, jetzt in dem Fall bei Panikpatienten, die Panikattacken wiederkehrend auftauchen. Also, dass sich ein Angstanfall dann bis zu einer extremen Stressreaktion steigert. Also, das ist ja eigentlich die Panik, die dann am Ende da ist. Ne? Die Mehrzahl der Betroffenen vermeiden oder fliehen dann aus dieser Angstsituation. Also lassen es gar nicht dazu kommen, dass diese Panik entsteht, also die extreme Stressreaktion. Und was hat das zur Folge? Also die Vermeidung von dieser Angstsituation als Verhaltensmuster. Also es entstehen quasi Muster, die immer wiederkehren, die wir immer wieder beobachten. Und das führt kurzfristig dazu. Naja, das ist mal so eine Unterbrechung ja entsteht der Angst. Ne? Also die Angst wird gelindert, Erleichterung tritt ein. Das Vermeidungsverhalten, also zum Beispiel ich vermeide Busfahrten, nimmt darunter aber zu und weitet sich dann irgendwann aus. Das ist das, was wir beobachten können. Also es steigert sich meistens. Also dieser Radius, wo sich die Menschen sicher fühlen, wird irgendwann immer kleiner. Also das Vermeidungsverhalten weitet sich aus und quasi die Lebensqualität oder der Lebensraum wird eigentlich kleiner, weil die Betroffenen sich immer weniger zutrauen auch, ne? Vor dieser, also ja, im Hintergrund der Befürchtung vor der weiteren Panikattacken.
Also kurzfristige Entlastung, langfristige Belastung.
Genau, und langfristig auch so mangelnde Bewältigungserfahrung. Also die Betroffenen haben ja auch gar nicht mehr Chancen, Situationen zu bewältigen.
Und das ist dann das, was in der Konfrontations- oder Expositionstherapie vielleicht so wirksam ist, zu merken, oh, es funktioniert ja oder mir ist gar nichts passiert. Und
sehr gut, genau. Das ist das, was wir am Ende dann eigentlich erzeugen wollen. Komme ich gleich nochmal zu.
Sehr gut, Herr Tiefenpsychologe.
Ja, genau. Dass Sie meinen verhaltenstherapeutischen Background nochmal hier mir vorwegnehmen. Aber okay.
Goldstandard in der Behandlung von spezifischen Phobien, oder?
Ja, so deswegen habe ich jetzt gedacht, naja, dann wenn du es wirklich wissen willst, dann will ich eine ganz kleine Übung mit dir einmal machen.
Ja.
Und zwar um die kognitive, also die Gedanken, die Vorstellung, die Bewertung und Überzeugung, die bei der Angsterkrankung ja eine enorme Rolle spielen, dass wir die Macht der Gedanken einmal testen. Und das können unsere Hörerinnen und Hörer ja auch gerne mal mittesten. Und zwar versuch dir mal eine Zitrone vorzustellen. Kannst deine Augen schließen.
Habe ich schon.
Ah ja. Und stell dir eine Zitrone vor. guck sie dir mal an, halt sie in der Hand und ja, wie riecht sie?
Zitronig.
Zitronig, ja. Wie sieht die aus? Wie sind so die Gelb?
Zitronengelb.
wie ist die Oberflächenstruktur, ne, wenn du mal so drauf drückst auf der Zitrone? Ne, wie ist die hart oder ist die weich? Und guck sie dir ganz genau an und ja, riech da nochmal dran. Und dann mach doch mal einen Biss in die Zitrone rein und beiß mal einmal richtig ab.
Ja.
Was merkst du gerade? Was nimmst du wahr?
Ich glaube, erstmal habe ich sehr viele gute Erinnerungen an Zitronen. Und dann tatsächlich, also erst ist Speichel in meinem Mund zusammengeflossen.
Ah ja, okay.
Dann hatte ich so diese, eben in was Bitteres zu beißen, aber auch eher positiv.
Okay.
Ja, also.
Also so eine positive Reaktion.
Genau, ich war die ganze Zeit in Sizilien und im Sommer und
Hört sich toll an. Naja, ich kenne ja die Übung und ich merke selber bei mir, dass selbst wenn ich die anleite, dass ich merke, also diesen Speichelfluss merke ich auch und dass sich so ein bisschen was in meiner Mimik so ein bisschen verzerrt. Genau, ne? Also
passiert da auf jeden Fall.
Genau, irgendwie. Und ich merke so ein bisschen so, ich schüttel mich immer, wenn ich so saure Sachen das ist so ein Reflex bei mir, dass ich mich so ein bisschen schüttel und ich merke auch, dass da so der Reflex ist. Aber also was wir sehen, also unsere Gedanken und Vorstellungen wirkt sich auf unsere Gefühls- und Körperreaktion aus und umgekehrt auch. Also unsere Gedanken, die haben total viel Einfluss auf das, was wir in unserem Körper wahrnehmen und die Auslöser einer Angstreaktion, ob jetzt das intern ist, weil wir haben ja gerade quasi einen Gedanken gehabt, also eine innere Vorstellung oder auch extern, werden dann mit einer Gefahr assoziiert.
Und die Zitrone könnte zum Beispiel das beschämende Ereignis sein, dass wenn ich ein Referat halte, werde ich auf jeden Fall von allen ausgelacht.
Genau.
Und dann spüre ich eigentlich schon das Gelächter, obwohl da gar nichts ist.
Genau, und wenn wir zum Beispiel bei der Panikerkrankung nochmal bleiben, würde zum Beispiel ein Herzrasen, was ich wahrnehme, als gefährlich interpretiert. Oder so ein Gedanke wie, ich habe bestimmt eine gefährliche Erkrankung. Oder bei der sozialen Phobie, ich habe bestimmt eine gefährliche Erkrankung, wäre so ein Gedanke bei welcher Erkrankung?
Ich habe so bei der Hypochondrie.
Sehr gut, genau. Und
ich habe gerade noch an Zitronen gedacht.
Du warst noch in Sizilien.
Ja.
Genau, und bei der sozialen Phobie wäre zum Beispiel so ein Gedanke mit der Gefahr assoziiert, ich werde mich fürchterlich blamieren. Und erst dadurch entstehen dann Gefühle von Angst, Ohnmacht oder Hilflosigkeit, also unsere Gedanken. Genau, das heißt, wir haben jetzt also verschiedene Ebenen uns angeguckt, also die körperliche, physiologische Ebene, die kognitive Ebene und die motorische Ebene und in der Kombination von diesen Ebenen lässt sich auch im Rahmen dieser Sichtweise auf psychische Erkrankungen die Angsterkrankung ganz gut erklären.
Wobei auch da, wenn jetzt Emma noch neben uns säße, würde sie uns noch erklären, was es für genetische Prädispositionen gibt und wie sie sich dann in neurobiologischen Veränderungen im Gehirn zeigen können und wie das dann zusammen mit belastenden Umweltfaktoren und individuellen Stresserlebnissen so ein Gesamtstörungsbild ergeben kann. Aber das
überlassen wir ihr beim nächsten Mal.
Genau. Aber dazu muss man sagen, so einen ganzheitlichen und einheitlichen Erklärungsansatz für die Entstehung von Angsterkrankungen existiert nicht. Das ist tatsächlich, also wir beleuchten jetzt hier verschiedene Disziplinen eigentlich, wie die das so erklären. Und man kann, wenn man, finde ich, so alles zusammennimmt, das eigentlich kommt man der Sache näher. Mhm. Aber auch da ist noch so, tappen wir noch im Dunkeln.
Ja.
Jetzt haben wir hier verschiedene Bereiche schon versammelt. Wir haben von der Genetik gesprochen, Biologie, Kognition, Psychologie.
Verhalten.
Wie konnte ich das vergessen?
Ja, das wird mir nie würde ich nie vergessen.
Was fehlt denn da noch?
Ja, die systemische Sichtweise, oder?
Genau, also das Soziale eigentlich.
Ah ja.
Und Studien zu Angststörungen zeigen, dass elterliche Angststörungen und ein Mangel an familiären Zusammenhalt Risikofaktoren für die Entwicklung von Angststörungen bei Kindern darstellen. sind besonders Kinder aus Familien, in denen chronische Konflikte oder auch eher ungesunde Beziehungsdynamiken im Fokus stehen. Und da wird auch beschrieben, dass frühe Verluste, frühzeitiges Erwachsenwerden, Parentifizierung nennt man das im Psychologiesprech, und starke Loyalität zu beiden Elternteilen häufig damit einhergehen. Das heißt, wir haben auch eine soziale Komponente. Und diese kann tief in den sozialen Beziehungssystemen der Betroffenen verankert sein. Zum Beispiel werden Panikattacken oft als Ergebnis einer eskalierenden Dynamik zwischen Wut und Angst gesehen, bei der die Gefühle dissoziiert werden. Also wie kann ich eigentlich meine Gefühle ausknipsen? Und in Partnerschaften kann Angst als eine Art Regulierungsmechanismus für Nähe und Distanz auch fungieren. Und in der systemischen Sicht wird die Agoraphobie oft auch eigentlich gesehen in langfristigen Partnerschaften und da auch als Ausdruck eines Gefühls der Gefangenheit in einer Beziehung. Mhm. Und ungelöste Konflikte innerhalb dieser Partnerschaft sind da häufig Auslöser für diese Störung. Und in solchen Fällen kann die Angststörung auch eine Flucht vor ungelösten Beziehungskonflikten oder Anpassungsschwierigkeiten darstellen. Also auch eine Vermeidungshaltung eigentlich. Bei der Behandlung von Angststörungen schlägt die systemische Therapie vor, erstmal die Symptome zu reduzieren und dann die zugrunde liegenden Ursachen zu bearbeiten. Das heißt, am Anfang symptomorientiert, um erstmal Betroffenen den Alltag zu erleichtern. Langfristig steht aber das Verständnis der körperlichen Reaktionen und deren Auswirkungen auf Denken und Verhalten und auch die Bearbeitung tiefer liegender Probleme im Fokus. Und ich glaube, das könnte sehr nah auch an der verhaltenstherapeutischen Arbeitsweise sein. Typische Themen sind da erstmal Anspannung und Entspannung, Konflikte, Kommunikation und auch nicht vollzogene Lebensveränderungen. Also wird da irgendwas aufgeschoben, was man eigentlich machen müsste? Und ist die Angst gerade eine Vermeidungsstrategie, um diesen Schritt nicht zu gehen? Hier wird dann ein multimodales Vorgehen vorgeschlagen, bei dem verschiedene Techniken wie Skalierungsfragen zur Selbstreflexion, also wo bin ich eigentlich gerade mit der Angst von 1 bis 100, PartnerInnenintegration, also die gleich mit reinnehmen, wir behandeln ja immer das System, und auch Externalisierung, ich bin nicht meine Angst, ich habe Angst, die Angst ist etwas, was da außen ist, die macht mich nicht vollkommen aus. Also die Ängste sind eigenständige Wesen, kann man sozusagen sagen. Auch Humor, Übertreibung oder auch so ein bisschen provokante Fragen können helfen, Leute aus der Reserve zu locken und auch dieses katastrophisierende Denken zu durchbrechen. Auch die Arbeit mit inneren Anteilen ermöglicht, angstverursachende Psycheteile zu verstehen, ohne von ihnen beherrscht zu werden. Also es gibt ja auch immer ressourcenorientiert gedacht, auch Anteile des Ichs, die vielleicht nicht von der Angst befallen sind. Und die Angst kann man erstmal so, also ein Angst-Ich gibt es und dann vielleicht auch ein Mut-Ich oder andere Ichs. Und dann kann man auch die Angst nochmal reframen, also als schützende Funktion, etwa zur Wahrung von Balance oder auch Beziehung. Also was ist die Funktion der Dysfunktion?
Eigentlich eine schöne Bezugnahme zu allem, was wir eigentlich bisher eigentlich so besprochen haben. Ne? Also die bezieht ja, also die systemische Sichtweise oder dieser systemische Behandlungsansatz integriert ja wirklich gerade total schön die einzelnen Aspekte, die wir bisher so hier vorgestellt haben.
Ja, hast du noch irgendwas Verhaltenstherapeutisches zu melden an der Stelle?
Oh ja. Also
ich
scharre hier schon die ganze Zeit mit den Füßen und habe in den letzten Wochen die ganze Zeit drauf gewartet, wenn ich endlich damit jetzt punkten kann. Und zwar.
Man muss sagen, eigentlich bei Angststörungen ist das ja Standard, ne? Also genau. Kognitive Verhaltenstherapie.
Ist das also sehr gut belegt und auch bei dieser Therapieform, die ich jetzt gleich vorstelle, hat man auch nachweisen können, dass da wirklich 80-95% der massiv beeinträchtigten Betroffenen wirklich von profitieren. Es gibt langfristige Erfolge, wo man vielleicht noch ein bisschen was ergänzen kann, aber ja, wir sehen auf jeden Fall, es ist einfach das Behandlungsverfahren bei Ängsten, und zwar Trommelwirbel, Expositionsverfahren, Konfrontationsverfahren. Hier ist der Wirkmechanismus, das nehme ich mal vorweg, die Habituation. also die Gewöhnung. Also die Betroffenen gewöhnen sich, das ist sozusagen an den Stimulus, also den an den angstauslösenden Reiz. Und dann im weiteren Verlauf werden neue Verhaltensmuster bzw. alternative Bewertungen aufgebaut, bzw. solche kognitiven Muster, von denen wir, ne, was ist Gefahr, ne, also diese Verknüpfung, die werden dann ergänzt bzw. verändert. Und so eine Neubewertung hinsichtlich der Bedrohlichkeit von diesen Situationen wird dann versucht anzuregen. Ne? Und,
also ich setze mich mit dem norddeutschen Weberknecht an den Tisch und
mach mal
dann
ein
wird
Gespräch.
Erstmal gesprochen.
Genau, also das können wir jetzt vielleicht mal kurz nochmal aufklären. Ganz so einfach ist das natürlich nicht. Es gibt verschiedene Verfahren, wie die Konfrontation ablaufen kann. Also man kann, was du gerade gesagt hast, ich setze mich mit dem, mit der Spinne jetzt an den Tisch, ist jetzt zum Beispiel eine, ja, wie nennt man das? Also das wäre eigentlich ein Flooding, würde ich sagen. Also so wird das in der KVT bezeichnet. Also eine, wirklich eine intensivtherapeutische Vorgehensweise. Also die Konfrontation mit eigentlich dem am stärksten angstauslösenden Reiz beginnend, also wir fangen direkt mit dem Schlimmsten an, direkt die Spinne in der Hand. Und das wird auch in real, also in live umgesetzt. Also das ist so die härteste Herangehensweise. Dann gibt es aber auch noch ein bisschen, ich sage jetzt mal, langsamere Vorgehensweisen, also die schrittweise sich an die mit einer niedrigen Angstintensität starten, das nennt man dann so graduiert.
Mhm. Also und, eine Spielzeugspinne oder?
Genau, zum Beispiel, oder es gibt zum Beispiel auch Virtual Reality, wie heißt das?
Virtual Reality? Ja.
Programme, wo die Betroffenen sich zum Beispiel eine, also in einer Welt oder ein Szenario vorgespielt wird, zum Beispiel, wo die dann auf einer Klippe stehen oder wo eine Spinne die Treppe runterrennt oder so. Genau. Und da gibt es also verschiedene Herangehensweise und die Idee hinter der Konfrontation ist folgende. Und zwar haben ja die Betroffenen häufig die Erwartung, dass die Angst sich ins Unermessliche steigern könnte und sie dann irgendwann durchdrehen. Also wenn ich damit konfrontiert werde, würde ich irgendwann durchdrehen. Also haben Angst zu sterben oder dass auch andere irgendwie einen anderen Schaden nehmen. Und ab einer gewissen Stärke der Angst haben dann die Betroffenen das Gefühl, sie könnten die Angst nicht länger aushalten und flüchten schließlich aus der Situation. Also die Spinne ist jetzt auf dem Tisch und die Betroffenen sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ne? Also es ist wirklich auch ja nicht so eine angenehme oder kein angenehmer Behandlungsansatz, muss man dazu sagen. Durch diese Vermeidung, also ich renne jetzt aus dem Zimmer raus, wo die Spinne sich befindet, lässt die Angst dann rasch nach. Ne? Und das bestätigt den Betroffenen, dass der Reiz nicht anders zu bewältigen gewesen ist.
Also ja, und das ist eben eine Lösung, ist, die total gut funktioniert. Erstmal habe ich totalen Stress und wenn ich mich entferne, geht es mir deutlich besser.
Genau, nur das Problem ist, dass der Auslöser der Angst, also die Spinne, dann immer mehr an Bedeutung gewinnt für die jeweilige Person. Verbleibt dann der Angstpatient in der Situation trotz der steigenden Anspannung? Also die Anspannung und die Angst steigt, also er konfrontiert sich dann mit dem Reiz. So bleibt am Anfang die Angst vorhanden, also die bleibt erstmal bestehen über einen gewissen Zeitraum. Die würde dann aber allmählich nachlassen, weil da der Körper ja automatisch wieder Parasympathikus, wir erinnern uns, die Entspannung einleitet. Das wissen wir. Also am Anfang sympathische Reaktion, Anspannung, es folgt der Parasympathikus, kommt zu einer Entspannung.
Das heißt, man muss einfach diese Phase durchstehen, bis der Parasympathikus anfängt, seine Arbeit zu verrichten.
Also diese Erfahrung machen, hey, die Angst lässt irgendwann nach. Mhm. Und je häufiger dann, also jetzt kommen wir zu der Gewöhnheit, also der Gewöhnung, der Habituation, je häufiger der Betroffene seine Übungen dann umsetzt und wiederholt, desto mehr nimmt dann auch die Stärke der Angst in der Situation ab. Also diese sehr intensive Ansteigung der Angst wird dann irgendwie vielleicht beim 20. Mal, wenn ich mich mit der Spinne auseinandersetze, wird die dann auch irgendwann gar nicht mehr so stark sein. Und das sind Wirkmechanismen, die für unser Gehirn wichtig sind, um eine Neubewertung und ein Umlernen anzuregen. Auf meinem Zettel steht jetzt erstmal gar nicht mehr so viel.
Ja, dann klären wir nochmal kurz die Frage, ob Angst überhaupt eine Basisemotion ist. Was ist eine Basisemotion? Teil der Theorie der universellen Grundemotionen von Paul Ekman, entwickelt in den 1970er Jahren. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen schneller, zu denen Wut, Angst, Freude, Traurigkeit, Ekel und Überraschung gehören. Er argumentierte damals, dass diese Emotionen kulturübergreifend biologisch verankert sind und durch mimische Ausdrucksformen erkennbar. Seine Experimente, in denen Probanden Gesichtsausdrücke bestimmen sollten und also bestimmten Emotionen zuordnen sollten, stützten diese These erstmal und wurden ziemlich lange Zeit als wissenschaftlicher Standard gesetzt. Aber Lisa Feldman-Barrett, ist gerade so ein Name in der Emotionsforschung, stellt diese Universalität in Frage und hat ein Buch geschrieben, How Emotions Are Made. Und da argumentiert sie, dass Emotionen eben nicht einfach nur fixe biologische Reaktionen sind, sondern immer auch kulturell und individuell geprägt werden. Und ihre Forschung zeigt, dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen Emotionen wie Angst nicht immer gleich interpretieren, und sie betont, dass Emotionen durch Erfahrungen, Sprache und soziale Normen konstruiert werden. Bis hin zu dem Punkt, wo man sagen muss, was ist eigentlich eine gesunde Reaktion, eine gesunde Angst und eine krankhafte Angst. Genau. Und besonders spannend ist ihre Entdeckung, dass in isolierten Kulturen, also unkontaktierten Völkern, Emotionen wie Angst oft nicht als solche erkannt werden.
Aha.
Stattdessen interpretieren Menschen diese Gesichtsausdrücke abhängig vom Zusammenhang. Zum Beispiel ein überrascht wirkendes Gesicht kann auch als Zeichen für Jagdvorbereitung gedeutet werden.
Uhu.
Also das nächste Mal, wenn jemand sagt, hast du Angst, sagst du einfach nee.
Nee, ich gehe gleich jagen. Ich gehe gleich shoppen.
Ich gehe gleich jagen. Jetzt zur zweiten Frage. Was passiert eigentlich, wenn wir gar keine Angst haben oder keine Angst hätten? Das beantwortet das Fachmagazin Current Biology. Denn eine Frau, die die Initialen SM trägt, im Deutschen ist das ein bisschen missverständlich.
Ja, nur ein ganz kleines bisschen.
Leidet an dem seltenen Urbach-Wiete-Syndrom, aber das ist gar nicht so wichtig, sondern sie erstaunt die Wissenschaft, nämlich weil sie durch diese Erkrankung keinen Mandelkern hat, der ist vollständig zerstört. Wie nennt sich der noch?
Ich glaube, das ist die Amygdala, unser liebster Teil des Gehirns.
Genau, und zwar deswegen, weil das auch als Sitz der Emotionen und somit auch der Angst und der Furcht gilt. Und die Reaktionen auf angstauslösende Situationen wurden dann systematisch untersucht bei dieser Probandin. Und obwohl SM angibt, Konzentration, obwohl sie angibt, Spinnen und Schlangen nicht zu mögen, zeigte sie in einem Zooladen gar keine Angst. Im Gegenteil, sie hat riesige Schlangen immer wieder berührt, wollte noch größere Tiere berühren und dann musste man sie davon abhalten, eine Tarantel anzufassen. Und auch in Tests mit ziemlich aufwühlenden Filmen blieb bei ihr Furcht vollkommen aus und SM fand das eigentlich eher unterhaltsam und fragte dann nach weiteren Filmempfehlungen. Und sie selbst hatte auch tatsächlich, also das ist, klingt jetzt erstmal alles noch so ein bisschen amüsant, aber sie hat auch selbst mehrere traumatische Erlebnisse erlitten, Überfälle, häusliche Gewalt. Und auch damals ist kein Verhalten dokumentiert, das irgendwie auf Gefahrenvermeidung hindeutet. Und der Hauptautor der Studie sagt dann, Angst ist eben ein überlebenswichtiger Mechanismus und der Mandelkern hilft uns, indem wir Situationen, Menschen oder Objekte aus dem Weg gehen, die uns in Gefahr bringen.
Also sie bringt sich durch die mangelnde Angst auch in Gefahren, also Gefahrensituationen und schützt sich also dadurch gar nicht.
Ganz genau, weil ihr Mandelkern nicht arbeitet, kann sie Gefahren weder erkennen noch meiden. Und jetzt noch ein Zitat, es ist erstaunlich, dass sie noch lebt.
Uiuiui. Ui, ui.
Ja.
Oder sie hat ein Umfeld, was sich gut um sie kümmert.
Genau, also es ist, aber wo wir nochmal sehen, im Grunde ist die Angst etwas ganz, ganz Tolles und Positives, das uns eigentlich das Überleben sichert. Und dann gibt es eben diese übermäßige Form, die dann unser Leben wiederum beeinträchtigt.
Okay.
Okay.
Also, wir haben heute über das Thema Angst gesprochen. Angst als Basisemotion in Frage gestellt erstmal, kritisch hinterfragt. Wir haben uns die Angsterkrankungen in unserem Gesundheitssystem angeschaut, haben versucht, auf die verschiedenen Ebenen, also der verschiedenen Ebenen des Menschen, also die kognitive, körperliche oder Verhaltensebene uns angeschaut, aber auch natürlich auch wieder unsere verschiedenen integrativen Perspektiven mit einbezogen, haben uns den unterbewussten Konflikt des Individuums angeschaut und dass die Angst eigentlich ein Mechanismus ist, um mit diesem Konflikt umzugehen, würde ich jetzt mal sagen, laienhaft. Und wir haben uns den Behandlungsansatz der systemischen Therapie angeschaut und der Verhaltenstherapie, nämlich das Expositionsverfahren bzw. das Konfrontationsverfahren. Und dann haben wir gelernt, ja, dass die Angst total wichtig ist, wenn sie in einer angemessenen Intensität in unserem Alltag vorherrscht und wir sie alle ganz gut gebrauchen können.
Genau, da habe ich noch ein Zitat mitgebracht, um nochmal diese, ja, du kennst mich ja, ich bringe ja immer wieder so ein paar philosophische Schinken mit.
Ich freue mich immer drauf, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber das ist von Kierkegaard.
Ach nee, dann.
Ja, oh Gott, dann nicht. Nee, aber der hat ganz viel zur Angst geschrieben und auch so die komplette existenzielle Psychotherapie, über die wir auch schon gehört haben, geprägt. Und da drückt er nochmal aus, wie universal das eigentlich ist. Gleich wie der Arzt wohl sagen muss, es lebe vielleicht kein einziger Mensch, der ganz gesund sei, ebenso müsste man sagen, es lebe da kein einziger Mensch, ohne dass er denn doch ein bisschen verzweifelt sei, ohne dass da doch tief im Innersten eine Unruhe wohne, ein Unfriede, eine Disharmonie, eine Angst vor einem unbekannten Etwas, eine Angst vor einer Daseinsmöglichkeit oder eine Angst vor sich selber. Autophobie.
In diesem Sinne.
Als hätten wir es geplant.
Es war wieder schön und sehr informativ mit dir und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Fand ich auch, ja.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.